Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war von Umbrüchen geprägt, die zu großen Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft führten, unter anderem auch in der Mode. Bis zum Ersten Weltkrieg hielt sich beharrlich dekorative und kunstvoll gearbeitete Kleidung mit Korsetts, Rüschen und Schleppen. Nach 1918 nahm der Bedarf an praktischer und einfacher Kleidung zu, bestärkt durch das neue Lebensgefühl der Nachkriegszeit. Dies war eine modische Revolution. Die Trends der goldenen Zwanziger wurden auch in der Hauptstadt der neu gegründeten Tschechoslowakei reflektiert, wie die bis zum 13. Mai verlängerte Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948 veranschaulicht. Wer waren die Modeschöpfer, die damals in Prag den Ton angaben? Dazu mehr von Jitka Mladková in einer neuen Ausgabe unseres Kapitels aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Die Prager Schneiderzunft in der Ersten Republik konnte an eine gewisse Tradition anknüpfen. Bereits im 19. Jahrhundert feierten einige Maßschneider aus der Stadt Erfolge bei Weltausstellungen. Zum Beispiel 1862 in London, wo die Firma Krach 35 Kleiderkreationen präsentierte. Oder der böhmische Schneidermeister Josef Kniesche. Er gründete 1858 in Wien eine gleichnamige Firma, die sich später zum Hoflieferanten hocharbeitete. In den 1920er Jahren öffnete Kniesche seine Niederlassungen in Paris und Berlin und 1934 auch in Prag. In der Habsburger Hauptstadt konnten seinerzeit viele Schneider aus Böhmen und Mähren ihr handwerkliches Geschick zur Geltung bringen, nicht zuletzt auch als Mitarbeiter der berühmten Wiener Werkstätte. Prag hat sich indes nie als eine internationale Modehochburg etabliert, aber auch die Haute Couture von der Moldau erreichte in der Zwischenkriegszeit europäisches Niveau. Unter den Modeateliers, die damals für gehobene Ansprüche fertigten, wurden besonders zwei Namen zum Begriff: Rosenbaum und Podolska. Inhaber der erstgenannten Firma, die 1907 gegründet wurde, war Oldřich Rosenbaum. Die Firma hatte er von seiner Mutter Elise übernommen. Das habe Rosenbaums Start in der Branche erleichtert, meint Eva Uchalova, Kuratorin der Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948.
Vlastně tam vyrůstal v tom jejím saloně.
Er war in dem Salon praktisch aufgewachsen und selbst zum Schneider geworden. 1919 übernahm er die Leitung der prosperierenden Firma von seiner Mutter. Rosenbaum verstand die Bedeutung der Bekleidung und war in der Lage, den Zeitgeist zu treffen. Es gelang ihm auch, ein neues Team von hochmotivierten Mitarbeitern aufzubauen. Zwei von ihnen hatten zuvor ihre Erfahrungen in der Bekleidungsbranche in Wien gesammelt. Die Geschäftsleiterin Christina Majerova führte vorher sogar eine Schweizer Filiale der Wiener Werkstätte. Mit ihr und einem ebenfalls aus Wien zurückgekehrten Bekleidungsdesigner reiste Rosenbaum wiederholt nach Paris.
Um Fahrten nach Paris kam kein Modeschneider herum. Es ging um das handwerkliche Geschick, exakte Detailverarbeitung und allgemein den Kontakt zu den französischen Modetrends. Daneben waren aber auch die Impulse aus der hochkarätigen britischen Schneiderkunst wichtig. Beides musste dann mehr oder weniger an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. Haute Couture brauchte zudem einen repräsentativen Sitz. Oldřich Rosenbaum war unzufrieden mit der Adresse seines Modesalons in der Stepanská Straße, einer Seitenstraße vom Wenzelsplatz. 1924 zog er daher in die noble Geschäftsmeile Národní um. Bald wurde sein Atelier zum Synonym höchster Eleganz. 1928 engagierte er sogar einen französischen Gewandmeister, der vorher in Frankreich, Belgien und England gearbeitet hatte. Der erfahrene Spezialist für die Spitzenmaßanfertigungen sollte das Personal anlernen. Zunächst nur ein Jahr lang, letztlich blieb er bis 1939. Eva Uchalova.
Rosenbaum neustále cestoval. Čtyřikrát ročně jezdil do Paříže.
Rosenbaum war ständig auf Reisen. Viermal im Jahr besuchte er Paris und zwischendurch reiste er auch nach Italien, Deutschland, Wien und Budapest. Er kaufte dort Stoffe und Schnitte. Parallel dazu hielt er kontinuierlich Ausschau nach neuen Impulsen in der Mode. Das war der Kleidung aus seinem Salon anzumerken. In den 1930er Jahren wurde Rosenbaum als Jude die zunehmende Gefahr in der Entwicklung Europas bewusst. 1938 überließ er seinen Prager Salon dem Schicksal und emigrierte in die USA. Im New Yorker Stadtteil Manhattan gründete er einen Modesalon, der bis in die 1960er Jahre erfolgreich produzierte.
Und was geschah mit dem Prager Salon Rosenbaums?
Salon fungoval dál, dostal samozřejmě jako všechny židovské podniky dostal.
Der Salon existierte weiter. Wie alle anderen jüdischen Firmen stand er während der Kriegsjahre unter Treuhandverwaltung. Später wurde der Salon an drei neue Besitzer verkauft, die ihn bis zum Kriegsende leiteten. Unter den Treuhandverwaltern befanden sich auch Offiziere der deutschen Wehrmacht sowie ein SS-Offizier. Die Kundinnen waren Frauen deutscher Offiziere.
SS šili tam manželky německých důstojníků.
Nach 1945 begann für die Firma, wie auch für viele andere, der Prozess der Verstaatlichung. Zunächst wurde sie unter die, wie es damals hieß, nationale Verwaltung gestellt, aber weiter von einem Schneider aus dem Hause geleitet. Ein Teil der Belegschaft stammte noch aus der Vorkriegszeit. Mit der Machtübernahme der Kommunisten wurde jedoch alles anders. Eva Tuchalová.
V roce 1948 byla znárodněna a zařazena do oděvní tvorby.
Im Jahr 1948 wurde die Firma endgültig verstaatlicht und erst einmal in das neu errichtete landesweite Netz von Bekleidungsbetrieben mit dem Namen Odjevní tvorba eingepasst. 1954 wurde das Unternehmen dem neu gegründeten Betrieb Motní závody Praha angegliedert, zu dem nur die besten Werkstätten für maßgeschneiderte Kleidung gehörten. Seitdem hieß der Salon Stil. Bis zu Beginn der 1990er Jahre konnte er bei der maßgeschneiderten Damen- und Herrenmode eine hohe handwerkliche Qualität erhalten.
Po celou dobu trvání si zachoval svou kvalitu a své dobré jméno.
Wer in der Vorkriegs-Tschechoslowakei in sein wollte, der ließ seine Kleider, Kostüme, Mäntel oder Hüte auch im renommierten Prager Modesalon Podolska nach Maß fertigen. Natürlich nur, wenn sein Geldbeutel das erlaubte. Die Marke Podolska galt als Luxus. Frauen von Präsidenten und Ministern oder bekannte Filmschauspielerinnen zählten zur Klientel, aber auch die international bekannte tschechische Operndiva Jarmila Novotná war treue Kundin. Ihre bei Podolska gefertigten Kostüme für die Rolle der Violetta, in der sie wiederholt in Verdis La Traviata auftrat, werden bis heute als wertvolle Exponate im Archiv der New Yorker Metropolitan Opera aufbewahrt. Podolska kreierte auch mondäne Kostüme für den bekannten tschechischen Film Christian, in dem die bis nach Deutschland bekannte Schauspielerin Adina Mandlova brillierte. Bis heute sei der Name Podolska hierzulande ein Begriff, wesentlich mehr als der Name Rosenbaum, sagt Tuchlova.
Paní Podolská byla to velice podnikavá dáma, šikovná, jistě výtvarně velice nadaná.
Hanna Podolská war eine künstlerisch sehr begabte Dame, die auch unternehmerischen Geist hatte. Sie führte Modenschauen auf dem Laufsteg ein, was dem Zeitgeist und den Bedürfnissen der damaligen Prager Gesellschaft entsprach. Podolská konzentrierte sich nicht nur auf Prag. Ihre Kundschaft kam aus dem ganzen Land und sie wurde auch außerhalb der Landesgrenzen bekannt. Zum Erfolg verhalf ihr bestimmt auch ihr Charakter, denn über Frau Podolská lässt sich nur positiv berichten.
Auch Hanna Podolska besuchte regelmäßig Paris und verfügte über hochqualifizierte Fachkräfte. Seit 1922 arbeitete in ihrem Salon die Designerin Vlkova, die sowohl die kunstgewerbliche Fachmittelschule als auch die Hochschule für bildende Kunst abgeschlossen hatte. Nach 1948 wurde sie zur Begründerin des Ateliers für Bekleidung an der Prager Hochschule für Kunstgewerbe. Im Krieg jedoch gerieten auch die nichtjüdischen Modebetriebe in Schwierigkeiten.
Ihre Belegschaft schrumpfte, weil ein Teil der Mitarbeiter zur Zwangsarbeit abkommandiert wurde. Außerdem mangelte es an Stoffen. Und das ganze gesellschaftliche Leben, das unter den normalen Verhältnissen viele Impulse für das Modeschaffen geliefert hatte, lag selbstverständlich danieder. Dass sich der Salon Podolska trotzdem über Wasser halten konnte, war höchstwahrscheinlich den Aufträgen aus dem Prager Filmateliers Barrandov zu verdanken. Podolska fertigte Kostüme für tschechische und deutsche Filme, die dort gedreht wurden.
Hanna Podolska hatte aber noch andere Probleme. Wegen angeblicher Schmuggelgeschäfte wurde sie von der Gestapo verhört und sogar für einige Tage ins Gefängnis gesteckt. Der entscheidende Schicksalsschlag kam für sie aber 1948 mit der Verstaatlichung der renommierten Firma. Podolska durfte noch kurze Zeit im Salon weiterarbeiten, als Gütesiegel für die Kunden. Doch wie in Rosenbaums Fall kam auch ihr Betrieb nach 1954 unter die Fittiche des staatlichen Unternehmens Modní závody Praha und wurde in Salon Eva umbenannt. Danach wurde Podolska aufgefordert, die Firma zu verlassen. 1972 starb sie im Alter von 92 Jahren. Anlässlich der Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948 wurde ein Buch herausgegeben, in dem Tuchalova insgesamt 20 bekannte Prager Modesalons in Wort und Bild vorstellt. Die Kuratorin sagt, sie habe erst nach der Zusammenstellung der 20 Firmenporträts festgestellt, dass die Hälfte der Salons jüdische Besitzer hatte. Der Großteil dieser Modeschöpfer wurde während des Krieges von den Nazis ermordet.